Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Wir befragen heute unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann, zur aktuellen Lage im Iran, die Analysen der Anrainerstaaten und mögliche weitere Entwicklung, insbesondere ein Militärschlag der USA. Vom Mitbegründer der Bürgerinitiative Pro Margaritenberg im Schweizer Kanton St. Gallen, Hans-Ulrich Backes, lassen wir uns seinen und den Kampf seiner Mitstreiter gegen geplante riesige Windräder in seiner Kommune in Kenntnis setzen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Rainer Balzer, berichtet zu einer von CDU und Grünen geplanten Schaffung einer sogenannten neuen Sekundarschule, mit der das Bildungssystem in Baden-Württemberg völlig neu geordnet würde. Und mein Kollege Frank Warlich begibt sich in seinem Kommentar in die Untiefen der Lingua Potestatis, der Sprache der Macht. Sie hören Kontrafunk aktuell. Im Iran gab es in den zurückliegenden Tagen und Wochen immer neue Versuche eines Volksaufstandes gegen die Herrschaft der religiösen Führer des Landes. Und auch wenn es denen wohl erneut gelang, auch diese Rebellion im wahrsten Wortsinn in Blut zu ertränken, zur Ruhe kommt der Iran immer noch nicht. Aus dem ganzen Land werden Explosionen gemeldet, deren Herkunft man nicht richtig verifizieren kann. Und der halbe Planet erwartet einen Militärschlag der USA, die eine gewaltige Marinestreitmacht in Richtung Iran in Marsch gesetzt hat. Entscheidende Fragen für die Zukunft des Irans und des Nahen Ostens gibt es aber immer noch nicht. Wir wollen darüber sprechen mit Pierre Heumann in Tel Aviv. Herzlich willkommen, Herr Heumann.
Herzlich willkommen.
Herr Heumann, können Sie uns irgendwie weiterführen, uns irgendwie aufklären, um was es sich bei diesen Explosionen gehandelt hat? Teheran selbst spricht ja in einem Fall von einer Gasexplosion.
Ich glaube, das wurde maßlos übertrieben gestern und vorgestern in den Medien. Man sprach von 5 und 6 Explosionen, die fast zeitgleich losgingen. Das war eine Ente. Es waren 2 und die haben auch nicht den riesigen Schaden angerichtet, den man eigentlich erwarten würde, wenn es sich um einen geheimdienstlichen Anschlag gehandelt hätte. Also ich glaube, das kann man mal vergessen für den Moment.
Wir fragen Sie ja nicht ohne Grund mit Sitz in Tel Aviv über solche Ereignisse und gerade diese Ereignisse, denn wir erhoffen uns ja auch immer, dass Sie uns aus Ihrer persönlichen Sicht erzählen können, wie die Lage, wie die Stimmung in Israel ist, denn Israel fühlt sich ja besonders und außerordentlich vom Iran bedroht.
Ich würde jetzt, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen will, die Leute hier mehrheitlich, würde ich jetzt mal sagen, es gibt auch keine Umfrage, die ich gesehen habe, aber gefühlsmäßig mehr als die Hälfte erwarten einen Militärschlag gegen den Iran und sie sind sehr froh, wenn der Trump das übernimmt und sie würden sich dann anschließen. So, wenn ich das jetzt ein bisschen ausführe, Trump hat ja versprochen, dass er den Demonstrierenden Hilfe bringen würde. Das hat er dann nicht gemacht. Das heißt, er hat den entscheidenden Moment, wo das quasi möglich gewesen wäre, hat er verpasst. Und die Israelis, die haben ihn überzeugt, führende Militärs waren in Washington und haben ihm dargelegt, welche Ziele er eigentlich ins Visier nehmen müsste. Und das geht nicht mit einem kurzen Schlag. Diese Ziele sind vor allem die Raketen, die ballistischen Raketen, die der Iran hat und die er wieder vermehrt hat in den letzten Monaten, also seit dem Junikrieg im letzten Jahr. Und das ist eigentlich die Hauptsache, die den Israelis vorschwebt. Regimewechsel ist mehr ein Ding, das der Trump angehen möchte. Da kann man aber Vorbehalte haben, weil niemand weiß, was danach kommt und vor allem, wie man das macht.
Wie unterscheidet sich eigentlich die aktuelle Lage von bisherigen Eskalationsstufen im Iran? Kann man tatsächlich davon sprechen, dass die Regierung im Iran noch nie so bedroht war wie jetzt, vom eigenen Volk hinweggefegt zu werden? Oder ist das eine Wahrnehmung aus dem Westen, die eigentlich durch Realitäten nicht gedeckt ist?
Ich glaube nicht, dass sich das Regime quasi wegfegen lässt durch Demonstrationen. Und das hat einen einfachen Grund. Die Chinesen haben den Iranern oder dem Regime sehr effiziente Überwachungsinstrumente verkauft. Das Volk ist von Gesichtserkennung bis zu Abhören von Telefonaten, Internetüberwachung, das ja jetzt abgestellt worden ist, vorübergehend, sind total überwacht. Die können also quasi nichts machen, ohne dass irgendein Sicherheitsmann vorbeischaut und sie festnimmt, im besten Fall, oder erschießt. Also das Regime hat das Land vollkommen im Griff. Neu an diesem Aufstand war, dass das Land sowohl intern als auch extern unter Druck kam. Extern, weil eben nach dem Massaker Anfangs Januar der Trump gesagt hat, das geht nicht, wir kommen euch zu Hilfe, also den Demonstranten. Und diese doppelte Bedrohung, die hat es bisher nicht gegeben.
Hat Trump also nur geblufft? Und habe ich Sie richtig verstanden, dass Israel im Moment die Füße stillhält?
Israel hält die Füße still im Sinn von, sie attackieren nicht. Israelische Sicherheitsleute oder israelische Militärs machen ziemlich starken Druck in Washington, damit die USA einen größeren Angriff nicht nur planen, sondern ausführen. Deshalb wurde der Angriff, da geht man heute davon aus, in Jerusalem, der wurde verschoben. Man weiß nicht auf wann. Die Amerikaner sind der Meinung, dass die Abwehrraketen, die im Moment installiert sind, im Nahen Osten, also Saudi-Arabien, Emirate, Katar und so weiter, dass die nicht genügen, um eben eine iranische Gegenreaktion abzuwehren. Und deshalb sind solche Abwehrraketen im Moment offenbar unterwegs. Und in dieser Zeit versuchen die Iraner nun, eine diplomatische Lösung hinzukriegen. Sie werden unterstützt von den Türken, von den Russen, von den Katari, von den Emiraten. Die sind alle eigentlich gegen eine Eskalation oder gegen den Beginn eines großen Kriegs, weil sie befürchten müssen, dass sie da mit hereingezogen würden. Die einzigen, die nicht auf Appeasement machen, sind also neben den Israelis im Moment, sind das offenbar auch die Saudis. Die sagen also, wenn das Regime jetzt überlebt, dann wird es noch gefährlicher sein als bisher. Und deshalb haben sie ihre Meinung geändert. Vor wenigen Tagen haben sie gesagt, das geht nicht. Ein Angriff auf den Iran bedeutet ein Angriff auf unsere Ölanlagen durch die Iraner. Im Moment hat er offenbar eine andere Einschätzung überhand genommen.
Welchen Nutzen hätte denn ein Angriff des Iran auf die Ölanlagen Saudi-Arabiens?
Das wäre eine Schwächung des Regimes. Das ist eine der wichtigsten Einnahmen. Das würde auch die Amerikaner treffen, weil dann wahrscheinlich die Ölpreise in die Höhe schnellen würden. Also das wäre eine Gegenmaßnahme, die aus iranischer Sicht ziemlich effizient wäre. Zudem könnten sie die Meerenge, wo glaube ich, 25% oder 30% des Öls auf die Weltmärkte transportiert werden, könnten sie sperren oder so weit schädigen, dass das nicht mehr geht oder dass wiederhergestellt werden muss. Also die Iraner haben da ziemlich viele Möglichkeiten, der Region, dem Westen, Schaden zuzufügen.
Aber das würde doch immer wieder auch eine Antwort nach sich ziehen. Also spekuliert man in Teheran darauf, dass man die Gegenreaktionen dann, dass man die aushält?
Ich kann nicht in die Köpfe der Mullahs, der Ayatollahs schauen, aber ich nehme an, irgendwann, wenn die Überlegung stimmt, dass die Amerikaner einen größeren Angriff auf den Iran planen, Infrastrukturanlagen, Ölanlagen etc. unter Beschuss nehmen, um das Regime zu schwächen, dann können die Iraner nicht einfach da sitzen und sagen, okay, wir geben jetzt klein bei. Das entspricht nicht der Stimmung in Teheran im Moment unter den Ayatollahs.
Kommen wir mal von denen zurück zum normalen Volk, in Anführungszeichen, die ja Kopf und Kragen riskiert haben in den zurückliegenden Tagen und Wochen. Nun hat ja ein Gesicht, ein Name, ein Kopf eine große Rolle, eine ziemlich große Rolle gespielt bei den Protesten, und zwar der Thronanwärter aus der Pahlavi-Dynastie. Hat der inzwischen eine deutlich bessere Chance darauf, die Mullahs zu beerben?
Ich bin da sehr skeptisch und pessimistisch. Der Pahlavi, ich glaube nicht, dass der ein Land wie der Iran führen kann. Und zwar ganz kurz gesagt, das Land ist in einer so schwierigen Situation wirtschaftlich und infrastrukturmäßig und ökologisch und zu wenig Wasser und auch starke Sicherheitskräfte, die wird man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ausschalten können. Ich glaube nicht, dass er das kann und dass er dazu fähig ist. Und seine Anhänger, also er hat sicher Anhänger im Iran, aber die sind nicht organisiert. Das ist eine heterogene Masse und er hat es nicht geschafft, in all den Jahren eine Opposition quasi zu formen im Land selber. Und auch im Ausland ist die Opposition zerstritten. Also ich glaube, auf den zu setzen wäre im Moment keine gute Idee. Es gibt eben niemanden eigentlich im Land, auf den man setzen könnte.
In der Zeit des Kalten Krieges gab es selbst in den schlimmsten Zeiten, also wo man dachte, im nächsten Augenblick werden die Raketen gestartet, gab es immer noch inoffizielle Kommunikationskanäle zwischen damals Washington und Moskau, aber auch zwischen anderen Staaten, was ja aus heutiger Sicht dann doch verblüfft, wie eng die eigentlich waren und wie gut die funktioniert haben. Gibt es etwas Vergleichbares im Fall des Iran, meinetwegen mit Israel, mit Saudi-Arabien, mit den USA, also Gesprächskanäle, die wir nicht mal erahnen oder von denen wir sagen, kann es nicht geben, die es aber doch gibt im Hintergrund?
Es gibt schon vereinzelt Gesprächskanäle. Und also ich selber bin im ständigen Kontakt mit einem iranischen Journalisten in Teheran. Auch das israelische Fernsehen, israelische Medien haben ihre, in Anführungszeichen, Iraner, die sie informieren, was gerade läuft. Das funktioniert, aber das ist nicht organisiert. Mir ist nicht bekannt, dass es da eine Organisation gäbe, die quasi vom Iran aus in den Westen ein Netzwerk aufgebaut hätte, wäre mir nicht bekannt.
Iran ist ja Mitglied des BRICS-Verbundes. Spielt das im diplomatischen Sinne eine Rolle? Also werden da Gesprächskanäle oder wird da versucht, über Bande zu spielen? Oder spielt die BRICS-Mitgliedschaft des Iran überhaupt keine Rolle im gegenwärtigen Konflikt?
Spielt, glaube ich, keine Rolle, weil das ist eine rein wirtschaftliche Veranstaltung. Ist zwar ideologisch untermauert gegen den Westen oder gegen Imperialisten oder was auch immer, da ist keine tiefe Freundschaft vorhanden. Die einzigen, die dem Iran beistehen, sind im Moment Länder aus der Golfregion, aber nicht aus Freundschaft, sondern eben, weil sie Angst haben, dass sie selber unter einem amerikanischen Angriff und der Gegenreaktion des Iran leiden müssten.
Herr Heumann, eine abschließende Frage noch, ganz prinzipieller Art. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, beziehungsweise selber einigermaßen ordentlich durchbuchstabiere, was ich so lese und höre im Moment, dann könnte es also sein, dass die USA einen Militärschlag gegen den Iran führen, allerdings nicht, um dort heillose Verwirrung beziehungsweise das totale Chaos und ein politisches Machtvakuum zu erzeugen, sondern um eventuell das Regime so zu schwächen, dass das Volk alleine es aus dem Amt jagen kann. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder fantasiere ich da?
Das ist durchaus möglich. Ich glaube, der springende Punkt wird sein, wenn die Sicherheitskräfte, also die Revolutionsgarden oder die Armee oder die Basij, wenn die ihre Uniformen ablegen und zum Volk überlaufen. Das ist bisher nur vereinzelt gelungen. Also es gab Einzelfälle, wo das geschehen ist. Die sind dann geflüchtet oder wurden verhaftet, aber das ist keine kritische Masse. Und das Regime kann nur abgelöst werden, wenn es dazu kommt. Also wenn die Sicherheitskräfte, wenn ich jetzt mal alle Gruppen da in diesen Topf werfe, wenn die sagen, okay, jetzt ist genug, wir machen da nicht mehr mit, wir verlassen das Regime, gehen über zum Volk. Was aber dann geschieht, das ist die große Frage. Also Chaos oder Bürgerkrieg, das sind alles Dinge, über die man im Moment nur spekulieren kann und hoffen kann, dass sie nicht so böse enden werden, wie das möglich wäre.
Wie ist die Lage in und im Umfeld des Iran? Wie geschwächt ist die religiöse Führung des Landes? Welche Zukunft hat das Land eigentlich? Diese und andere Fragen versuchten wir mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann, zu erörtern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heumann.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Heute soll es in unserer Sendung mal wieder über Windkraft und die dazu notwendigen Windräder gehen. Denn die Zahl der Proteste gegen immer neue, immer größere Windkraftanlagen reißt nicht ab. Heute blicken wir in die Schweiz, und zwar nach St. Margrethenberg in der politischen Gemeinde Pfeffers im Süden des Kantons St. Gallen. Dort hat sich die Bürgerinitiative Pro Margrethenberg gegründet, die sich gegen den Bau von 4 Windrädern stemmt. Allerdings sind das gewaltige Anlagen mit gewaltigen Auswirkungen. Jedenfalls befürchten das die Gründer und Unterstützer der Initiative Pro Margrethenberg. Wir wollen mit dem Gründungsmitglied Hans-Ulrich Backes sprechen. Herzlich willkommen. Herr Backes.
Grüß Gott.
Herr Backes, Sie betonen, wie eigentlich alle Bürgerinitiativen gegen neue Windkraftanlagen, dass sie nicht gegen erneuerbare Energien sind per se, sondern eben gegen diesen einen Standort, Grotmathon heißt der, und den schlicht für falsch halten. Aber sind nicht Kammlagen von Gebirgen am besten geeignet für Windkraftanlagen? Was spricht gegen Margrethenberg?
Die Kammlage auf dem Grotmathon ist so exponiert und so störend in der Gegend, sowohl vom Rheintal als auch in St. Margrethenberg, als auch das angrenzende Taminatal. Das wären scheußliche Konstruktionen, die man auch vom UNESCO-Kulturwelterbe Sardona respektive Tektonik Arena sehen würde. Und das geht schlichtweg nicht.
Wenn man die Unterlagen Ihrer Initiative liest, dann hat man gewisse Déjà-vu-Momente, denn die Argumente für die Windräder, aber auch die gegen die Windräder, die ähneln sich irgendwie, wenn man andere Bürgerinitiativen verfolgt. Irgendwohin müssen doch Windräder, oder nicht?
Das ist das ganz große grün-grüne Dilemma, das auch wir anerkennen. Aber der Klimaschutz darf gar nie gegen den Naturschutz und die Biodiversität ausgespielt werden. Klimaziele ja, aber nicht auf Kosten von bestehenden, wunderschönen und sich bewährten Ökosystemen.
Sie haben eine Petition eingereicht mit 3.217 Unterschriften. Da kann ich mir natürlich als Nicht-Schweizer oder als Nicht-St. Margrethenberger nicht so viel vorstellen. Ist das viel für Ihre Gegend?
Das ist eine unglaubliche Zahl für diese Gegend. Wir rechneten mit maximal 1000 Unterschriften. Wir hatten kaum Zeit, das waren rund etwa 6 Wochen bis Ende Jahr. Und dass hier über 3000 Personen diese Initiative respektive diese Petition unterschrieben haben, das ist ein riesiger Erfolg und zeigt, wie groß die Sorgen in der nahen und ferneren Umgebung sind.
Wer steht eigentlich hinter der geplanten Anlage? Die öffentliche Hand oder ein Privatinvestor?
Im Prinzip ist das das örtliche Kraftwerk, St. Gallen-Appenzellische Kraftwerke, im Hintergrund die AXPO, mit 2 Initianten, die ursprünglich eine Aktiengesellschaft gründen wollten. Im Moment ist es eine GmbH. Die haben das Land von der Ortsbürgergemeinde Pfeffers bekommen. Das war eine Abstimmung vor 3 Jahren, wo niemand, aber gar niemand richtig wusste, um was es eigentlich ging.
Ich habe gelesen, dass über den Standort, überhaupt über das Projekt, nicht die Gemeinde bestimmt, sondern der Kanton. Und jetzt sagen Sie auch, dass sich in der Bevölkerung der Eindruck festgesetzt hatte, dass man da mehr oder weniger von hinten durch die Brust eine Entscheidung einfach an den Bürgern vorbei erzwingen wollte. Haben wir es hier wieder mal mit einem verwaltungsrechtlichen Trick zu tun, den wir jetzt schon öfter aus der Schweiz gehört haben, dass die Bürgerbeteiligung, auf die die Schweiz ja so stolz ist, irgendwie ausgehebelt wird?
Das ist genauso. In der Peripherie hat man kaum was zu sagen. Es ist der Kanton und der Bund, der bestimmt. In St. Gallen, wenn es um diese Windkraftanlagen geht, ist es insbesondere der Kanton. Und die sagen schon im Voraus, ihr in der Peripherie, in den Ortsgemeinden habt überhaupt nichts zu sagen. Das ist etwas, das gar nicht akzeptiert werden kann.
Außer der jetzt dann doch ziemlich erfolgreichen Bürgerinitiative bleiben Ihnen, den Gegnern, den Kritikern einer solchen Anlage rechtliche Mittel? Also können Sie einen Volksentscheid erzwingen?
Volksentscheid nicht, aber wir haben Argumente, die über die Örtlichkeit hinausgehen, die auch der Kanton akzeptieren muss. Also wenn wir Tiere haben in der Gegend, die höchst geschützt sind, oder wenn wir Landschaften in der Gegend haben, die höchst geschützt sind, dann geht das über die Potenz des Kantons hinweg. Da kommt dann der Naturschutz schweizweit, da kommt der Tierschutz, da kommt der Landschaftsschutz. Das sind erhebliche Unternehmungen respektive Vereinigungen, die auch der Kanton und die Kraftwerke dann berücksichtigen müssen.
Sie kennen ja sicher auch die Kritik an Initiativen wie Ihnen, die da sagt, wenn irgendwas gebaut werden soll, dann findet sich immer noch ein Käfer oder ein Frosch, der besonders geschützt ist, der dann sozusagen in Frontstellung gebracht wird. Fühlen Sie sich ja als Almöhi diskreditiert?
Ich fühle mich als Bergdoktor Nummer 2.
Das haben wir den Hörern nicht gesagt. Sie sind ein Arzt, ja. Das müssen wir noch nachreichen.
Ja, richtig. Im Gegensatz zu Martin Gruber rette ich im Moment weniger Menschenleben als Berge und Naturgebiete. Ich lebe auf dem St. Margaretenberg und das ist eine so wunderschöne Landschaft. Da müssen wir uns wehren, dass die nicht zerstört wird. Und Sie haben so wunderschön die Käfer genannt. Man findet irgendwelche Käfer, aber wir haben viele Vögel. Wir haben den Auerhahn zum Beispiel. Wir haben ein Video von einem Rackelhahn. Das ist eine Verbindung von einem Auerhahn mit einem Birkhuhn. Wir haben ein Video bekommen vom letzten Oktober und der ist unmittelbar unter einem geplanten Windrad. Also das sind kaum 100 Meter oder 50 Meter Entfernung. Und das sind höchst geschützte Tiere, die Raufußhühner, auch in dieser Gegend. Wir haben den Steinadler, wir haben vor allem den Bartgeier, insbesondere den Bartgeier, der wurde vom Kanton sogar unterstützt, dass der im Taminatal ausgesetzt wird. Und jetzt sollen diese hochgeschützten Vögel in Windrädern enden. Das sind nicht irgendwelche Käfer, sondern das sind höchst geschützte Tiere.
In Ihren Unterlagen, Herr Backes, wird vor allem auf eine geringere Energieausbeute hingewiesen. Also, dass die 4 Windräder gar nicht den Ertrag an Energie bringen sollen, der angekündigt wird. Das heißt, die Planer, die Initianten lügen?
Sie haben Ihr Projekt auch schon redimensioniert. Also ursprünglich waren 7 Windräder geplant. Im Moment sind es noch 3 bis 4. Das ist das absolute Minimum von Stromproduktion, damit Sie noch die Subvention von Bund und Kanton bekommen. Wir zweifeln das sehr, sehr an, dass der Winterstrom ergänzt werden kann, respektive ersetzt werden kann, weil es fehlt ja dann die Solarproduktion. Aber diese Windräder, die können den Winterstrom nicht ersetzen. Die liegen auf einem 1700 Meter hohen Grat, wo es ein sehr raues Klima hat. Es hat zwar Wind, aber es hat auch Stürme. Dann müssen diese Windräder abgestellt werden. Es wird Eiswurf geben im Winter von bis zu 400 bis 500 Meter Distanz. Und wir wollen nicht, dass Langläufer oder Winterwanderer Helm in der Nähe tragen müssen oder auf ihren Wegen.
Gibt es Berechnungen, ob sich das die Waage hält, der wirtschaftliche Nutzen, der wirtschaftliche Gewinn, wenn diese Anlagen gebaut werden, versus wirtschaftliche Ertragskraft durch Tourismus beispielsweise? Also beeinträchtigen die geplanten Windkraftanlagen die Ertragskraft der Naherholung des Tourismus oder hält sich das die Waage?
Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Weil wir kennen es aus anderen Gegenden, insbesondere von Deutschland, sind mir Zahlen bekannt. Zuerst ist ein großes Hallo, man möchte diesen Windpark besuchen, man möchte es sehen. Und anschließend merkt man, hoppla, der Tourismus bricht ein. Wir haben Gegenden von bis zu 90% Einbuße der Übernachtungen. Also das ist eine riesige Befürchtung. Und eine Tatsache, und das wird in der Ostschweiz nicht anders sein als in Deutschland.
Welche Chancen sehen Sie, das Projekt noch zu verhindern? Ist es wirklich noch zu verhindern? Man weiß ja, wenn Bürokratie erstmal in Gang gekommen ist, dann ist sie nur noch schwer aufzuhalten.
Also auf verschiedenen Ebenen rechnen wir uns Chancen aus. Erstens haben wir 4 Argumente, dass diese Windräder überhaupt nicht gebaut werden dürfen. Vom Landschaftsschutz, vom Tierschutz aus. Und zweitens zweifeln wir auch die Initiative. dieses Windparks an mit den falschen Versprechungen an die Ortsgemeinde. Mittlerweile sprechen die nur noch von einem Drittel auch der finanziellen Entschädigung. Das sind so viele Tatsachen, die nicht eingehalten wurden, dass wir auch dort den Hebel ansetzen im Moment. Also wir rechnen uns eigentlich sehr große Chancen aus.
Die Bevölkerung im Schweizer Ort St. Margrethenberg im Kanton St. Gallen wehrt sich gegen den Bau einer Windkraftanlage aus 4 riesigen Windrädern. Wir sprachen mit dem Gründungsmitglied der Initiative Pro St. Margrethenberg, Hans-Ulrich Backes. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Backes.
Danke vielmals.
Sie hören Kontrafunk aktuell. In einem rohstoffarmen Land wie Deutschland kommt der Bildung seiner Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu. Und da das Bildungssystem föderal organisiert wurde, ist sichergestellt, dass der Diskussionsstoff nie ausgeht. In Baden-Württemberg ist das sogenannte G9-Abitur eingeführt worden. Und geht es nach den Plänen von CDU und Grünen, dann wird das baden-württembergische Schulsystem unterhalb der Gymnasialstufe zur sogenannten neuen Sekundarschule vereinheitlicht, was dann den Wegfall einiger anderer Schulformen bedeutet. Offiziell heißt es, diese neue Sekundarschule soll zu mehr Chancengleichheit führen. Kritiker bezeichnen sie als einen neuen Versuch, ein bestimmtes Gesellschaftsbild zu etablieren. Zu den Kritikern gehört auch die AfD. Mit deren bildungspolitischem Sprecher im baden-württembergischen Landtag sind wir jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Rainer Balzer.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, zu diesem wichtigen Thema ein bisschen was hier beitragen zu können.
Herr Balzer, Sie waren selbst Lehrer. Besteht wirklich kein Reformbedarf in der baden-württembergischen Schullandschaft oder doch und dann welcher?
Es besteht ein ganz erheblicher Bedarf an Reformen in der Schule, aber nicht in diese Richtung, wie in den letzten 20, 30 Jahren gearbeitet worden ist. Wir haben ja in den letzten Jahren nachweislich durch PISA und andere Studien feststellen müssen, dass unser Lernniveau, unser Bildungsniveau aufgrund falscher Zielsetzungen im freien Fall ist im weltweiten Vergleich. Wenn Sie nach USA inzwischen schauen, wir waren früher als Schullandschaft oder als Bildungslandschaft den Schülerinnen und Schülern aus den Vereinigten Staaten überlegen. Heute ist es Gegenteil der Fall, zumindest bei vielen Schülern. Dann haben wir einen Bildungsabfall festzustellen in der Mathematik. Dann in Berlin müssen wir mitbekommen, dass im Deutschunterricht am Gymnasium, also 11., 12., 13. Klasse, dass Lesen in leichter Sprache durchgeführt wird, das Sprechen ja wohl auch. Das bedeutet, das Sprachniveau, das seitens der Universitäten, der Fachhochschulen und der Ausbildungsbetriebe bei den jungen Menschen jetzt schon kritisiert und als zu schwach und zu undeutlich und zu wenig genau beschrieben wird, wird noch weiter absinken. Das heißt, die kleinen Punkte, die ich jetzt nur genannt habe, die müssten eigentlich Alarm sein für eine Reform in die richtige Richtung, nämlich das, was wir eben fordern. Wir brauchen wieder ein Programm, wir brauchen wieder eine Schule, in der gelernt wird, in der das Leistungsprinzip wieder eingeführt wird. Wir brauchen Orientierung an dem, was tatsächlich im Berufsleben verlangt wird später. Und genau hier hängt es böse drin. Und Sie haben richtig angesprochen, dass die Länder zwar weitgehend unabhängig sind in der Gestaltung der Bildungslandschaft, aber Tatsache ist, dass Rot-Grün bzw. Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün, je nachdem wie die Regierungen gestrickt sind, in jedem Bundesland irgendein Thema lostreten. Eben jetzt zum Beispiel leichte Sprache an Berliner Gymnasien, kommt aus Berlin. Und sukzessiv wird es dann in den anderen Bundesländern übernommen, in ganz kleinen Schritten. Die Lehrer und die Eltern wehren sich ein bisschen dagegen, dann wartet man, bis sich die Aufregung gelegt hat und dann geht es gerade wieder weiter. Und genau das Gleiche haben wir ja mit NRW, mit dem Musterland für LSBTIQ. Unterrichte unter der Vorgabe der sogenannten Vielfalt und der sogenannten Heterogenität wird im Biologieunterricht die naturwissenschaftliche Basis verlassen und sogar an kirchlichen, katholischen Schulen dort unterrichtet. Das heißt, auch hier wird aus NRW das in die anderen Bundesländer überschwappen. Und wir haben in Baden-Württemberg jetzt ein ganz tolles Programm bekommen, toll in bösartigen Gänsefüßchen, die sogenannte neue Sekundarschule als Entwurf. Eigentlich ist es alter sozialistischer Wein in neuen Schläuchen mit neuen Titeln. Man hat bemerkt, dass die Eltern, die Kinder, die jungen Leute selbst registriert haben, dass die Hauptschule zwar abgeschafft ist, aber der Hauptschüler natürlich nicht. Und dann macht man daraus eine Gesamt- oder Gemeinschaftsschule. Aber im Grunde genommen wird jetzt wieder eigentlich nur der Titel geändert, neue Sekundarschule. Und das soll dann das zweigliedrige Schulsystem darstellen. Die eine Seite die Sekundarschule, in der alle Schüler Heimat finden, die nicht ins Gymnasium gehen können. Und das ist ja genau das, was wir schon immer kritisieren. Wir sind der Auffassung, dass das dreigliedrige Schulsystem bewährt ist, weil es den unterschiedlichen Begabungen am meisten gerecht wird. Und Begabungsgerechtigkeit ist ein Kunstwort. Das will man ja fördern, die Gerechtigkeit, das ist ja sicherlich ein gutes Ziel. Aber die Menschen sind unterschiedlich begabt und das muss man halt auch mal akzeptieren.
Glauben Sie, dass das neue Konzept der sogenannten neuen Sekundarschule, dass das pädagogisch nicht umsetzbar ist oder fehlt es an bestimmter Infrastruktur, an Personal?
Also ich denke, die Infrastruktur ist das geringste Problem. Ich meine, wenn das Geld da ist, kann man alle Schulen für die Ganztagsbetreuung umrüsten, kann Kantinen einbauen, damit gemeinsam Mittag gegessen werden kann, kann die Forderungen, die in diesem Konzept drinstehen, dass wir mehr Sozialarbeiter brauchen, mehr Schulpsychologen brauchen, mehr pädagogische Assistenten brauchen, die Schulbegleitung brauchen, dass wir Kooperationslehrer brauchen, dass wir Gesundheitsfachlehrer brauchen, dass wir Betreuungslehrer in größerem Umfang brauchen. Das sind pro Klasse 5 oder 6 zusätzliche Fachkräfte erforderlich. Ich meine, wenn man das machen möchte, dann kann man das sicherlich machen. Ich halte aber das Ziel für falsch. Das Ziel ist doch scheinbar für die entsprechenden Menschen aus Grün oder aus der SPD traurige Erkenntnis, dass die meisten Kinder und Jugendlichen gehen ja in die Schule, weil sie sich aufs Berufsleben vorbereiten müssen. Wir müssen doch irgendwann mal ehrlich sagen, was ist eigentlich das Ziel der Schule? Das Ziel der Schule ist doch eine exzellente Bildung, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können und mein Dasein fristen zu können, um genug Geld zu verdienen, um es ganz platt mal auszuformulieren. Das ist doch der Sinn der Schule. Und deswegen wehre ich mich natürlich auch gegen solche seltsamen Begrifflichkeiten wie Schule als Lern- und Lebensraum. Die Schule ist doch kein Lebensraum. Die Schule ist, ja, eine Lernwerkstatt. Ich soll dort etwas lernen. Idealerweise hat der Lehrer, so habe ich meinen Beruf jedenfalls immer verstanden, die Aufgabe, Talente, Neigungen und Begabungen zu entdecken und zu fördern. Und dann irgendwann zu sagen, du bist mal der geborene Mathematiker. Du nimmst jetzt mal am Wettbewerb Mathematik teil. Und wenn der Junge oder das Mädchen dann unter den ersten 20 Plätzen ist, im bundesweiten Feld, dann ist es schon mal eine Erkenntnis, aha, dieser Mensch ist tatsächlich begabt in diesem Themenfeld. Und das können Sie jetzt für Sport und für Musik und für Biologie, für alle anderen Fächer parallel nehmen. Und dann soll doch ein Beruf gelernt werden oder studiert werden, in der dieser Mensch seine Begabung optimal unterbringen kann. Das ist die Aufgabe der Schule. Nicht die Leute zu beeinflussen, die Kinder zu beeinflussen, wie sie sich richtig ernähren sollen. Das ist Aufgabe der Eltern.
Dass die Schüler aber auch ein erweitertes Bild von der Welt um sie herum, von der Entwicklung der Welt, von Entwicklungssträngen, die zu beobachten sind, dass sie davon etwas in der Schule mitkriegen sollen, das meinen Sie nicht?
Ja, das meine ich schon. Wir haben doch die Fächer Geschichte, wir haben die Fächer Gemeinschaftskunde, wir haben die Fächer Erdkunde oder Geografie. Das sind doch alles Fächer, die natürlich auch den Bildungshorizont erweitern in der 11. Klasse oder in der 12. Klasse. Wenn ich mit den Schülern Faust lese, dann erweitere ich ja denen ihr Bildungsniveau, sodass sie selbstständig denken und handeln lernen. Das ist ja das Ziel. Und wenn ich über die amerikanische Verfassung in Geschichtsunterricht diskutiere und vergleiche das mit der deutschen Verfassung, mit der Verfassung von Großbritannien oder der französischen Verfassung und nehme unterschiedliche politische Systeme mit den Schülern durch, dann lernen die doch sehr wohl über den Tellerrand hinausschauen. Das ist doch selbstverständlich.
Die Initiatoren der neuen Sekundarschule sagen, ihr Ziel sei es zum Beispiel, mehr Chancengleichheit herzustellen, beziehungsweise durch eine Ganztagsbetreuung eben auch dazu beizutragen, eine gewisse Sozialisierung herbeizuführen, die mitunter eben völlig fehlt. Was ist dagegen einzuwenden, wenn man Schüler darin sozialisiert, dass es auch andere Kinder gibt, andere Menschen gibt, die ebenfalls Wünsche haben, Vorstellungen haben, Bedürfnisse haben, was man vielleicht lernt in einer Ganztagsbetreuung?
Ja, aber brauche ich denn, Gegenfrage, dazu wirklich Ganztagsbetreuung? Ich bin doch den ganzen Vormittag, jeden Tag und ein oder zwei Nachmittage mit den anderen Klassenkameraden zusammen. Dann lerne ich doch andere Menschen kennen. Die ganze Schullaufbahn durch. Die Klassenzusammensetzung ändert sich ja immer ein bisschen. Das geschieht doch schon. Ich habe eher den Eindruck, dass bei der sogenannten Ganztagsbetreuung die Idee dahinter steht, alterssozialistischer Traum, dass man die jungen Leute bewusst in eine bestimmte Richtung formen möchte, beeinflussen möchte. Wie möchte man denn Selbstständigkeit in der Zeitplanung und in der eigenen Interessensplanung fördern, wenn man die jungen Menschen den ganzen Tag mit einem fertigen Stundenplan beschäftigt? Ja, es ist dann alles vorgegeben. Der junge Mensch soll doch wenigstens 2, 3 oder 4 Nachmittage in der Woche frei haben, um selber zu entscheiden, ich werde in einem Sportverein Mitglied und möchte möglichst viel Fußball spielen können. Oder ein anderer möchte halt Musikinstrument lernen und übt halt jeden Tag Bassgeige oder so irgendwas. Das ist doch jedem seine Entscheidung, das zu machen. Ich bin früher zu den Pfadfindern gegangen, da brauche ich doch keinen Lehrer dazu, der mich da anleitet. Im Gegenteil, die Jungen dürfen doch auch mal zu Hause hocken und einfach überlegen mit ihren Freunden zusammen, was könnten wir eigentlich tun? Das ist doch nicht Aufgabe der Schule. Wir müssen doch einen Freiraum lassen, dass der Mensch sich selbst entwickeln kann. Natürlich, ich weiß es selbst aus meiner Zeit als Lehrer, es gibt Familienverhältnisse, die eine Ganztagsbetreuung erforderlich machen. Punkt. Die Wirtschaft hat sich verändert, die Einkommenssituationen sind ebenso, dass man eben noch vor 40 Jahren mit einem Einkommen eine Familie mit 2 Kindern ernähren konnte, ein Haus bauen konnte, ein Auto kaufen konnte. Das geht heute nicht mehr. Heute müssen praktisch beide Elternteile häufig arbeiten. Das heißt, für die Kinderbetreuung in der Familie steht nicht mehr genug Zeit zur Verfügung. Ich finde das nicht gut, aber ich weiß, dass es natürlich so ist. Das heißt, freiwillig in entsprechenden Stadtteilen kann man ja das anbieten. Aber ich bin dagegen, dass wir das verpflichtend überall machen. Und vielleicht ist Ihnen in der Unterlage auch aufgefallen, man drückt es nicht exakt aus in diesem Arbeitspapier, Aber es kommt doch sehr deutlich heraus, dass massive Kritik geübt wird an den sogenannten kleinen Schulen.
Glauben Sie, dass damit die privaten Schulen gemeint sind?
Nein, das sind die kleinen ländlichen Schulen gemeint. Die eine Grundschule, wo halt vielleicht nur noch 100 Kinder sind und die sehr wohnortnah ist, sondern man möchte das eher zusammenziehen, größere Einheiten machen. Die Begründung ist, dann kann man mehr Spezialfächer anbieten, man kann das Mittagessen gemeinsam einnehmen und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, aufgrund des alten Spruches, kleine Füße, kurze Wege, sollten eben gerade kleine Schulen erhalten bleiben. Das ist auch übersichtlicher. Es entsteht auch mehr Bindung zu den Lehrern, zur Klassenlehrerin und es entsteht auch mehr Bindung unter den Kindern, wenn sie aus einem Wohnbereich kommen, aus einem Stadtteil oder einem Dorf. Und das finde ich gut. Aber offensichtlich möchten gesellschaftliche Kräfte, wie sie eben bei der neuen Sekundarschule am Werk sind, die möchten diese Bindungen lieber aufheben oder zumindest lockern. Und unter dieser neuen Bezeichnung Sekundarschule, was ja auch ein neues Wort ist, Sekundarschule, bisher war immer von der Sekundarstufe die Rede. Warum jetzt diese neue Begrifflichkeit schon wieder? Weil man bemerkt hat, man möchte was umbauen und eigentlich soll es so werden, wie es schon in der 70er, 80er Jahre von bestimmten Kreisen in der SPD und auch bei der Grünen angedacht worden ist. Und jetzt gibt man dem Ganzen einen neuen Namen, das klingt jetzt besser. Es klingt fast schon so gut wie Gymnasium und dann hofft man halt weniger Widerstand zu haben. Ja, es steht ja auch so schön im Vorwort drin, dass die Robert-Busch-Stiftung die Arbeit unterstützt hat. Von einem Auftrag habe ich nichts gelesen.
CDU und Grüne in Baden-Württemberg wollen eine sogenannte neue Sekundarschule einführen und damit die bisherigen Schulformen vereinheitlichen. Der Widerstand dagegen ist ungebrochen. Mit einem der Kritiker, dem bildungspolitischen Sprecher der AfD im baden-württembergischen Landtag, Rainer Balzer, waren wir dazu im Gespräch. Vielen Dank, Herr Balzer.
Danke sehr.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Novalis stellte vor mehr als 225 Jahren fest, jeder Mensch hat seine eigene Sprache, Sprache ist Ausdruck des Geistes. Davon abgeleitet lässt sich postulieren, dass Sprache auch denjenigen verrät, der Macht ausübt oder ausüben will. Oder wie Viktor Klemperer erkannte, was jemand willentlich verbergen will, sei es vor anderen, sei es vor sich selber, auch was er unbewusst in sich trägt, die Sprache bringt es an den Tag. In unseren Tagen ist es besonders wichtig, genau hinzuhören, genau zu lesen, auf feine Untertöne zu achten, um zu erfahren, wie unsere Mächtigen denken, was sie im Schilde führen. Dass einige dabei ganz unverblümt reden, könnte ein Warnsignal sein. Frank Wahrlich hat sich für seinen Kommentar in die Untiefen der Lingua Potestatis begeben, der Sprache der Macht.
Die Narren sind los im Bundestag, die Reden klingen wie aus der Bütt, als übten sie für Rosenmontag. In Scharen streben sie jetzt zu ihren Limousinen und verlassen das Parlament, die Motoren laufen, der Rücksitz vorgewärmt. Kanzler Merz weiß um seine Unzulänglichkeiten, er will die Sprache der Macht lernen, gegenüber Trump, gegenüber China, damit uns keiner mehr scheel anzugucken wagt. Regierungserklärung im Bundestag. Merz gibt unter Applaus der Seinen den Außenkanzler. Ukraine, Militär, Aufrüstung und hohle Kritik an der Regelwut der Europäischen Kommission. Ursula von der Leyen und die Iren machen derweil so viele Gesetze und Verordnungen wie nie zuvor. Merz hat nicht die Macht, dem etwas entgegenzusetzen. Die EU hüllt mit System und Absicht die Staatlichkeit und Selbstständigkeit der Nationen aus. Während der Kanzler noch Vokabeln der Macht paukt, schafft Ursula die Fakten. Die Politiker brauchen keine rutschfesten Krallen unter den Schuhen. Sie bewegen sich auf Parkett und Marmor in Berlin, in Brüssel, in der Provinz. Wie Politik über Menschen denkt, die sie bezahlen, das zeigt Berlin. Die Straßen glatt und ungepflegt wegen Umweltschutz und Klima, darf kein Streusalz auf die Straßen. Die Krankenhäuser sind überlastet mit Verletzten. Sollen sie doch zu Hause bleiben, wenn sie nicht aufs Maul fallen wollen. So geht Menschenverachtung. Heizungsgesetz abschaffen, weil unbezahlbar für viele. Ach was, es wird planmäßig weitergemacht. Das Klima geht vor, so der Umweltminister. Über den Kollegen sagen, er mache, was ihm aufgetragen werde. Die Regierung hat die Macht, in der schwersten Krise der Republik sich um Ablasszahlungen für die Ukraine zu kümmern, um Klimagerechtigkeit und um Liebdienerei der EU gegenüber. Der Strom fällt aus, Energiepreise würgen den Mittelstand. In 50 Jahren wird alles besser. So geht Verachtung. Der Bürger murrt, aber er akzeptiert. Alles wird mit Moral und Gerechtigkeit übertüncht. Stärke nach außen, die ukrainischen Orden funkeln am Revers, Schwäche nach innen. Auch so geht Verachtung. In Thüringen hat einer die Macht, Ministerpräsident zu bleiben. Was soll er auch sonst tun mit seiner verlorenen akademischen Reputation? Im Nachbarländchen wird ein Altgedienter einfach ersetzt. In Potsdam ist die Regierung kaum mehr regierungstüchtig. Das gilt für Berlin sowieso. Die Insolvenzen sprengen jede Vorstellung. Die Arbeitslosenzahlen steigen. Jobs gehen genauso verloren wie Lebensperspektiven. Wer sich von Jobverlust bedroht fühlt, der hält die Klappe und hofft auf Staatsknete. Der Sozialstaat ist nach allen Seiten offen und wird durch Migration vollends Rott geschossen. Aber die Politiker haben die Macht zu behaupten, dass dem nicht so sei. Die Wirtschaft wachse, die kriminelle Migration unter Kontrolle sei, die Windräder nur vorübergehend trudeln. Sie glauben das. Viele Bürger sind davon beeindruckt. Warum sonst würde ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident vor einer Regierungsbeteiligung der AfD warnen? Die AfD werde sich nicht in einer Regierung entzaubern, sagte Wüst. Und so werden wie unsere Demokraten. Deshalb sei die Partei der Hauptgegner. Der Mann ist sicher, dass die AfD tut, was sie sagt. Davor fürchtet sich der Mann stellvertretend für seine Klasse. Die wilde Migration gebiert Gewalt, kann zuschlagen wie ein Virus. Gegen das Virus gab es Lockdowns und geschlossene Grenzen. Ein Platz irgendwo in der Republik, ein Bahnsteig in der Großstadt, überall kann gestorben werden. Die Einzelfälle ernähren ganze Beerdigungsinstitute. Und die Pressestellen der Asylprofiteure haben gut zu tun. Alles Einzelfälle. Die Politik mästet diese Abwiegler. Es ist in ihrem Sinne. Ohne notwendige Entscheidungen bekommen die Bürger ihr Land nicht mehr zurück. Die Art des Zusammenlebens bestimmt der Stärkere auf Plätzen und Bahnsteigen. Aber das ist das Widersprüchliche. Die Bürger sehen den wirtschaftlichen Abstieg, spüren die Gefahren der Migration, wissen um den Verlust ihrer Heimat und dennoch stehen sie zu den Brandmaurern. Alle Umfragen zeigen, es gibt ein Weiter-so. Merz kann auf Karnevalssitzungen die Narrenkappe aufziehen und mit der Regenbogenklatsche in die Kameras winken. Die Klaköre der Medien sind auf seiner Seite. Sie fürchten genauso wie die Politik, dass die AfD sich nicht entzaubert, sondern einmal an der Regierung tut, was sie sagt. Parteischranzen, Fernsehnasen und Kulturschnuten verlieren Einfluss und Geld. Das ist dem Bürger letztlich doch etwas unheimlich. Ein Alarv und Hello dazu, jetzt hat sie wirklich begonnen, die närrische Zeit, Rosenmontag bis Silvester in Deutschland.
Frank Wahrlich kommentierte. Sie hören die letzten Minuten der Kontrafunk Aktuell-Sendung vom 2. Februar 2026. Stammhörer wissen, dass diese letzten Minuten reserviert sind für Empfehlungen anderer Sendungen unseres Programms. Um 20 Uhr können Sie heute den ersten Teil einer Spezialausgabe von Jojo Gaga hören, die unter dem Motto steht: Frei wie die Vögel und schön wie die Lilien, Vater unser, der du bist im Kontext. Es ist der lichtvollste Text der Evangelien und wird in der Kirche einfach nur so gedankenlos vor sich hingeplappert. Dabei offenbart das Vaterunser die Essenz des Neuen Testaments. Andreas Thiel seziert die 10 Sätze Satz für Satz. Schon der Titel offenbart den revolutionären Charakter des Gebets. Diese 10 Sätze markieren den seit Jahrtausenden herbeigesehnten Wendepunkt im Verhältnis des Menschen zum Schöpfer. Heute 20 Uhr also. Jojo Gaga mit Andreas Thiel. Für mich wird es Zeit, mich bei Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse an unserem Informationsangebot und für Ihre ungebrochene Loyalität zu bedanken. Wenn Sie uns etwas mitzuteilen haben, egal ob Lob oder Tadel, ob vernichtende Kritik oder überschwängliche Elogen oder Themenvorschläge, bei info@kontrafunk.radio sind Sie immer an der richtigen Adresse. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiederhören verbleibt mit den besten Grüßen und Wünschen Ihr Andreas Peter.